Liebe Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Norbert Lied in einem ersten Teil zu Ihnen zum Thema Die Sehnsucht des Menschen. Doch zuerst folgt noch die Schriftlesung aus Psalm 42, gelesen von Hanno Herzler. Weiter hören wir noch das Lied Ich habe von der großen Freiheit geträumt, gesungen und gespielt von Deborah Bruno und Nathalie Horter. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Psalm 42. Dem Vorsänger von den Söhnen Korahs ein Maskil. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und meine Seele in mir ausschütten, wie ich dahinzog im Gedränge, mit ihnen feierlich dahinschritt zum Haus Gottes unter lautem Jubel und Lobgesang in der feiernden Menge. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Mein Gott, meine Seele ist betrübt in mir. Darum gedenke ich an dich im Land des Jordan und der Hermon-Gipfel am Berg Mizar. Eine Flut ruft der anderen beim Rauschen deiner Wasserstürze. Alle deine Wellen und Wogen sind über mich gegangen. Am Tag wird der Herr seine Gnade entbieten. Und in der Nacht wird sein Lied bei mir sein, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Ich will sprechen zu Gott meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen, weil mein Feind mich bedrängt? Wie Zermalmung meiner Gebeine ist der Hohn meiner Bedränger, weil sie täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist.
Ich hab von der großen Freiheit geträumt, das Leben schien mir wunderbar. Dabei habe ich das Beste versäumt, was wirklich lebenswert war. Einst fragte der Herr, willst du mit mir gehen? Ich rette dich vor Gottes Gericht. Er gab mir das Leben und ewiges Heil. Doch nachfolgen wollte ich ihm nicht. Ich hab von der großen Freiheit geträumt, das Leben schien. Suchte das Glück, sah alles in einem rosa Licht. Ich suchte Erfolg und die Freude der Welt, denn nachfolgen wollte ich ihm nicht. Ich hab von der großen Das Leben schien mir wunderbar. Dabei habe ich das Beste versäumt, was wirklich lebenswert war. Es zieht
Es geht um Sehnsucht. Und gerade das wunderschöne Lied ist ein ernstes Lied, da haben wir gemerkt. Es ist ein Lied eigentlich ohne Happy End. Aber das ist bewusst gesungen worden, weil viele Menschen sind ja auf der Suche, weil sie Sehnsucht haben. Sehnsucht nach Leben, unbewusste Sehnsucht nach Gott. Aber wenn man ihn nicht will, dann versucht man, dieses Vakuum der Sehnsucht mit allen möglichen Dingen zu füllen. Aber erst wenn man Jesus gefunden hat, dann ist die Sehnsucht gestillt. Ein nicht geringer Teil dieser Welt versucht mit Süchten die Sehnsucht zu stillen. Denn das sehnliche Harren der Schöpfung, also die gesamte Schöpfung hat Sehnsucht nach der Offenbarung der Kinder Gottes, dass doch der Herr Jesus Christus zurückkommen möchte. Und wie viele Menschen leiden unter Sehnsucht. Jemand sagte, bekannter Philosoph, der sensible Mensch leidet nicht aus diesem oder jenem Grund, sondern ganz allein, weil nicht auf dieser Welt seine Sehnsucht stillen kann. Man kann alles Mögliche versuchen, ausprobieren und man merkt, nein, die Sehnsucht ist immer noch da. Jemand sagte es auch mal so, du kannst in das Loch deiner Seele die ganze Welt stopfen und es wird immer noch Sehnsucht bleiben. Ich habe 3 Punkte, die Sehnsucht Gottes nach dem Menschen, zweitens des Menschen Sehnsucht nach Gott und dann drittens die Sehnsucht des Christen. Der christliche Philosoph Lewis, er hatte sich bekehrt, Schriftsteller, bekannter Schriftsteller und Philosoph gewesen und der hat etwas Bemerkenswertes gesagt. Und damit trifft er wirklich, das ist eine Botschaft für sich in nur wenigen Sätzen. Wenn ich in mir eine Sehnsucht spüre, die durch keine Erfahrung der Welt gestillt werden kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde. Ich finde das sehr gut. Der Mann hat wunderbar überlegt. Und wie großartig die Sehnsucht ist, das sehen wir ja auch an der Philosophie. Philosophie ist ja gar nicht mal so schlecht. Das Schlechte daran ist, dass sie menschlich, auf menschlicher Basis, mit menschlichen Mitteln und Gedankengütern versuchen will, den Sinn des Lebens zu ergründen und zu erklären. Aber ohne Gott geht das nicht. Darum gibt es so viele philosophische Richtungen. Glaubensmänner und Glaubensfrauen in der Bibel, im Hebräerbrief Kapitel 11, die waren richtig gut unterwegs. Über sie steht geschrieben, sie sehnten sich nach einer besseren Heimat, nach der himmlischen. Die Sehnsucht des Menschen geht immer nach oben. Der Mensch weiß, ich sag mal instinktiv, ich habe etwas verloren. Diese Welt, das Menschsein, hat etwas verloren und wir sind verzweifelt auf der Suche, das wiederzufinden. Und darum finden wir so viel Leid und so viel Nöte. Sehnsucht hat 1000 Gesichter. Die Psalmen, das ist ja, ich lese die Psalmen sehr gerne, da schaut man so richtig in die Seele des Menschen hinein. Und da sieht man, wie die Psalmisten, wie es in ihrem Inneren vor sich ging und wie offen die auch waren. Im Umgang, im Gebet mit Gott, man kann ihm ja alles sagen. Und die haben manchmal gar nicht so gute Dinge gesagt, ja? Da sagt ein Psalmist, Gott, was ist los mit dir? Schläfst du? Steh endlich auf! So empfinden wir das auch manchmal, aber wir trauen uns das nicht zu sagen. Aber Gott war dem gar nicht böse. Er hat das durch den Heiligen Geist in die Bibel hineinschreiben lassen. Rede doch mit mir. Ich erfülle deinen Traum der Sehnsucht. Und hier eben in diesem Psalm: Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Fleisch rufen laut nach dem lebendigen Gott. Wie viele Menschen tun das? Vielleicht noch unbewusst, diese Sehnsucht nach Gott. Und da kommen wir zu dem ersten Punkt, und das ist so, ja, die Sehnsucht Gottes nach dem Menschen. Ich weiß gar nicht, ob dieser Satz so passend ist. Hat Gott Sehnsucht nach dem Menschen? Ist das nicht ein bisschen hochgegriffen? Aber mir fällt nichts anderes ein, und ich muss sagen, unter dem Strich doch, ich glaube, Gott hat auch Sehnsucht. Ich glaube, Gott hat Sehnsucht nach jedem einzelnen Menschen. Augustinus war der bekannteste wahrscheinlich Kirchenvater, und er hat auch viele schlechte Sachen gesagt, ersatztheologisch zum Beispiel, in Bezug zu Israel. Aber er hat auch gute Sachen gesagt. Er hatte eben nicht über alles Licht gehabt. Aber er hat einmal gesagt hier, ich werde ihn heute Morgen noch öfters zitieren: Der Mensch ist die Sehnsucht Gottes. Das glaube ich. Hiob, im Hiob-Buch steht einmal geschrieben: Gott sehnt sich nach dem Werk seiner Hände. Seine Liebe lässt gar nichts anderes zu. Ich glaube, dass seine Liebe ist Ausdruck auch von Sehnsucht. Er sehnte sich nach einem Gegenüber, und er hat den Menschen geschaffen, sich selber zum Bilde, weil er Gemeinschaft mit dem Menschen haben wollte. Und dann kam die Sünde dazwischen. Das ist, was der Mensch dann verloren hat, diese Verbindung, diese Vereinigung mit Gott. Aber Gott auch mit dem Menschen, weil er keine Sünde tolerieren kann. Und das Erste, was Gott da sagt und seine Reaktion nach dem Sündenfall, ist doch auch Ausdruck seiner Sehnsucht, wenn er sagt: Adam, wo bist du? Ich weiß, es ist menschlich, aber ich sage es einfach mal so: Hab ich dich verloren? Das ist nicht bloß ein Ruf, um Rechenschaft zu fordern oder ein Ruf des Gerichtes oder der Verantwortung. Ich glaube tief, das ist ein Ruf der Sehnsucht Gottes. Mensch, wo bist du? Ich will doch mit dir die Ewigkeit verbringen. Und das drückt Gott auch aus in der langen Geschichte Israels. Geschichte Israels, ich komme darauf zurück. Wenn Gott über die zukünftige Wiederherstellung Israels spricht, also das steht noch aus, das kommt. Jeremia Kapitel 30, Kapitel 31 redet davon. Und da sagt Gott: Und ich werde dich dann eines Tages, wenn es dann soweit ist, ich habe dich wieder in dein Land geführt und ich werde dich beschenken und so weiter. Und dann werde ich eins machen: Ich werde dich zur Ruhe bringen. Stellt euch das mal vor, Israel, alles andere jetzt als Ruhe, oder? Unruhe bis zum geht nicht mehr. Die ganze Welt ist gegen dieses Volk. Und Gott verspricht ihnen: Ich bringe euch eines Tages zur Ruhe. Und dann sagt er: In jener Zeit, wenn ich das tue, spricht der Herr, werde ich der Gott aller Geschlechter Israels sein, und sie werden mein Volk sein. Ist das nicht Ausdruck von Sehnsucht, auch von göttlicher Sehnsucht, dem Menschen gegenüber das Ziel zu erreichen, uns in den Himmel einmal zu holen? Was für ein Wort, und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein, immer da. Tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Dann geht es weiter, eben auch noch Jeremia 31, nur zwei Verse weiter. Ja, der Herr ist mir von fern erschienen, ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir fortdauern lassen meine Güte. Also für mich spricht da göttliche Sehnsucht aus diesen Versen. Und vielleicht noch einen letzten, weil das war so, ich hatte jetzt eine Zusendung bekommen, ich sollte 6 Andachten schreiben für den Dillenburger Kalender Glauben, Leben. Ja, und dann habe ich mich diese Woche hingesetzt und versucht, diese Andachten zu schreiben, das ist alles genau vorgeschrieben und so. Und dann hat man mir gesagt: Ja, Norbert, du musst über Hosea, über das Buch Hosea 6 Andachten schreiben. Naja, nicht so einfach. Aber wir haben es dann gemacht. Und da las ich eben auch diesen Vers. Wenn Gott sagt, sehen Sie, Israel, gerade im Hosea-Buch wird beschrieben als eine Frau des Ehebruchs, der Prostitution, des Fremdgehens und Hosea ist so bemüht um diese Frau. Und das zeigt ja das Verhältnis Gottes mit Israel, die lange Geschichte. Und Gott muss mit ihnen auch durch Gericht gehen, er muss sie auch züchtigen. Ja, sie kommen auch in assyrische Gefangenschaft, später in babylonischer Gefangenschaft. Aber unter dem Strich sagt Gott, wie kann ich dich loslassen, Ephraim, Israel? Wie kann ich dich verwerfen? Ich habe dich doch erwählt. Und dann sagt er, mein Herz hat sich in mir umgewendet, umgedreht. Erregt sind alle meine Erbarmungen. Unwahrscheinlich. Und das zeigt Gott ja jedem Menschen gegenüber. Er gibt seiner Sehnsucht ja ein Gesicht. Seine Sehnsucht trägt einen Namen, Jesus Christus. Jesus kommt von der ewigen Herrlichkeit aus dem ewigen Himmel, verlässt sozusagen seinen göttlichen Stand und wird Mensch, entkleidet sich selbst und in ihm begegnet uns Gott mit seiner ganzen Liebe. Warum? Also hat Gott die Welt geliebt, aber nicht nur, da muss man gut aufpassen, ja? Gott liebt nicht nur, sagen wir mal so pauschal, die Masse von nun fast 8 Milliarden Menschen, klar. Also hat Gott die Welt geliebt. Aber vergessen wir nicht, dass jeder einzelne Mensch von Gott ganz persönlich geliebt wird. Und das sieht man an dem Preis, den Gott bereit ist zu zahlen für jeden einzelnen Menschen. Das ist das Leben unseres Herrn Jesus Christus. Wir feiern heute Abendmahl und diesen Vers kennen wir ja auch in- und auswendig. Wie oft ist der gelesen worden, beleuchtet worden? Das ist ein herrliches Wort. Jesus sitzt da mit seinen Jüngern kurz vor seinem Tod, am Abend vor seinem Tod, hat er nochmal Gemeinschaft mit ihnen und sie feiern das Abendmahl. Er setzt den neuen Bund ein und diesbezüglich sagt er, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Da spüren wir doch etwas von dieser leidenschaftlichen Sehnsucht, ja, die Jesus hatte. Und bitte, das war ja jetzt auch der wichtigste Punkt seines Kommens. Der neue Bund in seinem Blut sollte eingesetzt werden. Und von daher war das, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, keine Verabschiedung am Tag vor seinem Tod, sondern es war eine Begrüßung, wenn ich das so sagen darf. Es war eine Begrüßung zu einem Neuanfang, nämlich in den neuen Bund hinein. Und darum feiern wir ja Abendmahl immer und immer wieder, weil Jesus lebt, weil Jesus in dir lebt und weil Jesus wiederkommt und wir alle Zeit bei dem Herrn sein werden. Und da schreibt Augustinus jetzt was Gutes. Was werden wir tun am Ende? Wir werden feiern und schauen, werden schauen und lieben, werden lieben und loben am Ende, ohne Ende. Am Ende, ohne Ende. Das kommt. Wir haben doch Sehnsucht nach dem Himmel, auch als Christen, oder? Sehnsucht nach der Wiederkunft Jesu. Sehnsucht, dass auch andere Menschen erreicht werden. Sehnsucht, dass endlich Ruhe und Frieden einkehrt in Israel und auch für die Feinde Israels. Dass das Weltenmeer beruhigt wird. Sehnsucht. Und darum die Sehnsucht des Menschen zu Gott. Die Bibel sagt, alles hat er schön gemacht, der Herr. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Also jeder Mensch, der geboren wird, der kriegt von Gott diese Sehnsucht ins Herz gelegt. Und er ahnt, er weiß, da ist etwas, da ist mehr. Und nach dem sehne ich mich, wie kann ich das erreichen? Und entweder der Mensch öffnet sich dafür oder er verschließt sich. Und dann ist es, wie wir es im Lied gehört haben. Ich las das letzte Interview mit Marcel Reich-Ranicki. Ich weiß nicht, ob der Ihnen ein Begriff ist. Er war seinerzeit einer der bekanntesten Literaturkritiker. Sehr belesen und hochintelligent, Jude. Und hat natürlich auch den Holocaust erlebt in Polen und war versteckt worden und so weiter. Und er war bekennender Atheist. Und in seinem letzten Interview, er war schon, ich glaube, 92 Jahre oder sogar älter. Seine Ehefrau war leider schon verstorben. Und dann fragt man ihn auch über das Jenseits und über die Angst vor dem Tod und was er versäumt hat. Und der Mann war wirklich verzweifelt. Und er hatte so viel erreicht, war so berühmt und anerkannt. Aber er verleugnete die Ewigkeit. Er sagt, es gibt keine Ewigkeit, es gibt keine Ewigkeit. Er hat das richtig herausrufen müssen. Und man merkt, der Mann ist verzweifelt und hat kein Argument, weil es in seinem Herzen ist. Warum hat Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt? Damit sie Gott suchen. ob sie ihn wohl ertasten und finden möchten, obgleich er nicht fern von einem jeden von ihnen ist. Und da wieder, entschuldigen Sie, Augustinus, meine Seele ist unruhig in mir, bis sie Ruhe findet in Gott. Jetzt muss ich Ihnen was sagen. Wir wollen als Christen nicht alles schlecht reden. Das liegt nämlich den Frömmsten der Frommen so sehr. Ah, dem geht es gut, der ist reich, guck mal, wo der überall hinreisen kann. Pass aber auf, das ist nicht alles. Und schon, ich freue mich, wenn ich reiche Menschen sehe. Klasse. Jeder ist doch zu beglückwünschen, denen es gut geht, oder? Hat Gott etwas dagegen? Viele Menschen profitieren doch von erfolgreichen Menschen. Das schenkt doch Gott. Aber das ist alles kein Ersatz für das Rettungsheil in Jesus. Also wir machen jetzt den Reichtum nicht platt, ja? Oder dass es Menschen gesundheitlich oder sonst irgendwie über die Maßen gut geht. Immer gleich mit der Negativkeule und mit Gericht drohen. Aber wahr ist es. Wahr ist es. Der Schauspieler, weiß nicht, ob Sie den kennen, Jim Carrey ist ein bekannter amerikanischer Schauspieler. Und der hat gesagt, ich hoffe, dass jeder einmal reich und berühmt werden kann und dann alles hat, was er sich je erträumt hat, sodass er erkennt, dass dies nicht die Antwort ist. Meine Frau und ich, wir waren auf Sylt nach Ostern, auf der wunderschönen Insel Sylt. Und wir haben das genießen dürfen auch. Ist ja die Insel der Reichen. Nein, nein, also wir haben uns das, aber gut, war schön, ja. Wenn man da mit seinem VW da rumkutscht, ja, und sieht, jedes dritte Auto ist ein Porsche oder ein Ferrari oder ein dicker Mercedes, naja. Aber wir haben da auch Bekannte, die sind Christen und engagiert als Christen auf Sylt, besonders in den Monaten, wenn die vielen Touristen kommen. Die Insel hat ja nur 20.000 Einwohner ungefähr, aber das Jahr über kommen 1 Million Touristen. Unglaublich. Aber wir waren in einer schönen Zeit da, da war noch vor der Saison, ist noch billiger. Ne? Und dann sagten mir aber die Christen, Mensch Leute, ihr glaubt nicht, wie offen die Menschen für das Evangelium sind, die im Sommer hierher kommen. Die Reichsten der Reichen sind plötzlich ganz offen. Und dann machen die da evangelistische Einsätze oder da am Strand wird so ein Konzert gemacht und Amazing Grace gesungen und so. Und die singen mit und die Tränen kullern und so weiter und so fort. Sehnsucht bei allem, was man hat. In jedem von uns ist eine Sehnsucht nach erfülltem Leben verborgen. Oftmals leben wir an dieser Sehnsucht vorbei. Verschließen Sie oder suchen Sie im Schein. Ich möchte 3 biblische Beispiele geben von Sehnsucht. Das erste Beispiel ist, der Herr Jesus begegnet eines Tages einer relativ unruhigen und sehr sehnsüchtigen Frau am Jakobsbrunnen. Sie kennen die Geschichte, ist nichts Neues. Und diese Frau, ich sag mal, oder Jesus erkennt, dass diese Frau durch wenigstens 3 Dinge versucht hat, ihr Leben in den Griff zu bekommen oder Sehnsucht zu erfüllen. Das erste war eine Partnerbeziehung, mehrere Partnerbeziehungen. Sie hatte schon 5 Ehemänner hinter sich oder weiß auch nicht wie, jedenfalls gehabt. Und jetzt lebte sie mit einem 6. zusammen. Was zeigt das? Das zeigt, die Frau wollte doch ihre Sehnsucht erfüllen mit Liebe. Die hat sich wahrscheinlich gedacht, wenn ich nur mal den richtigen Mann hätte, dann ist gewissermaßen meine Sehnsucht irgendwie erfüllt. Aber war es nicht. Das zweite war dann, dass sie täglich an den Brunnen musste, um Wasser zu schöpfen. Das ist ja normal. Sie brauchten ja Wasser zum Trinken und Waschen und so weiter und so fort. Aber das ist auch ein Symbol für den Materialismus. Man schöpft und schöpft und schöpft und man bleibt durstig. Und das sagt ja dann Jesus auch. Und das dritte war die Religion. Sie war Samariterin und sie sprach von Jakob und unser Vater Jakob, aber irgendwo das Wesentliche fehlte ihr. Mit menschlicher Liebe hat es nicht geklappt, im Materialismus hat es nicht geklappt und in der Religion hat es auch nicht geklappt. Und dann kommt der Herr Jesus und sagt ihr ja auch die Wahrheit in so einer liebevollen Art und Weise. Ist doch herrlich. Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Du musst es ja haben, das Wasser. Ist ja nicht verboten. Du sollst ja nicht verdursten. Wie gesagt, dir darf es auch gut gehen. Du musst ja auch arbeiten und hast Verantwortung und da sind Angestellte, die auch bezahlt werden müssen. Aber es geht immer so weiter, es geht immer so weiter, es geht immer so weiter. Wer irgend aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle werden, das in das ewige Leben quillt. Und da horcht natürlich diese Frau auf und da wird irgendwie was in ihr wach, was da noch verborgen vielleicht in ihrem Herzen gewesen ist. Und dann antwortet sie, ja, ja, guter Herr, wenn dann mal der Messias kommt, der wird uns das alles beibringen. Und er stand vor ihr. Und dann sagt er ihr: Ich bin es, der mit dir redet. Und wissen Sie, was das Erste ist, was die Frau tut? Sie lässt ihren Wasserkrug stehen, obwohl sie den noch braucht. Und sie läuft in ihren Ort zurück, begeistert. Ich habe den Messias gefunden. Da erst. Und dann ein ähnliches Beispiel, auch sehr bekannt. Ein Staatsbeamter, so nenne ich ihn mal, Oberzöllner, hatte Mitarbeiter unter sich. Er hat Karriere gemacht, er war begütert, er war einflussreich, aber innerlich war er einfach arm. Er sehnte sich, obwohl er alles hatte, sehnte er sich nach mehr. Und dann kam eines Tages Jesus durch den Ort, Straßen waren verstopft und er steigt auf einen Baum, ja, Zachäus, und er möchte gerne Jesus sehen, weil ihm irgendwie das Wesentliche fehlte. Und dann sagt Jesus ihm auch, was ihm fehlt. Er bleibt dann ausgerechnet vor diesem sehnsüchtigen Menschen stehen, blickt ihn an und sagt ihm: Weißt du was, Zachäus, was dir fehlt? Ich muss heute in dein Haus. Und dann nimmt der Zachäus den auch auf und auf einmal wird alles anders. Er wird sozial, er ist bereit abzugeben von dem, was er hat. Ist interessant, Jesus verbietet ihm ja gar nichts, hat ihm nichts verboten. Hat ihm nicht gesagt, du darfst nicht mehr reich sein, du darfst nicht mehr den Einfluss haben, du bekommst erstmal runter von deinem hohen Ross und werd mal demütig und werd irgendwo ein Knecht und putz dem die Schuhe oder so. Nein, gar nicht. Er sagt, das ist, was du hast, ist doch schön. Aber ich muss in dein Haus. Erst dann hast du das Ziel erreicht. Und dann am Schluss, der Mann sprudelt über und gibt Versprechen und will auch Verkehrtes wieder gut machen und so weiter. Und Jesus gibt dann die Antwort, ja, sagt er, das ist es. Heute ist diesem Haus heil widerfahren. So, muss hier. Ich muss heute in dein Haus einkehren, ne? Und dann, heute ist diesem Haus heil widerfahren. Und dann gibt es ein drittes. Das ist jetzt ein Gleichnis. Das erste waren ja zwei wirkliche Begebenheiten. Und das nächste ist dann ein Gleichnis, das Jesus in Israel erzählt hat. Und da redet er von einem reichen Landwirt. Auch bekannt, ich weiß es, aber es ist alles Ausdruck von Sehnsucht. Und dieser Mann war so reich, der hatte so gute Erträge, der wusste nicht wohin mit seinen Erträgen. Und dann sagt er sich, ach Mensch, ich reiß die alten Scheunen ab. Und ich mache neue Scheunen und dann, wenn mir diese Wünsche erfüllt sind, dann komme ich zur Ruhe. Und dann hält er ein elendiges Selbstgespräch. Ein elendes Selbstgespräch führt er. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter da liegen, auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich, leg die Schuhe, die Beine hoch, nutz die Zeit noch. Genieß einfach alles, was du bist und was du hast. Und da kommt schon gut, also das wird auch meiner Seele gut tun. Er dachte, er war in dem großen Irrtum verstrickt, zu denken, wenn er seine irdischen Scheunen voll hat, dass dann auch seine Seele gefüllt wäre. Und Jesus erklärt das dann und sagt, großer Irrtum, großer Irrtum. Wie war das? Wir haben es gelesen im Psalm 42, war auch ein Selbstgespräch, ja? Hier, das war ein elendes Selbstgespräch. Ich will zu meiner Seele sagen, ach, hast du alles, was du brauchst, irdisch, ruh dich aus. Aber der Psalmist im Psalm 42, der sagt, meine Seele, was bist du so unruhig in mir? Harre auf Gott! Ich werde ihm eines Tages noch danken. Es fehlte ihm auch dir wieder. Wir verstehen uns nicht falsch. Ich habe einfach die Last, das zu sagen. Es war ihm nicht verboten, reich zu sein. Der hätte noch, was weiß ich, 100 Scheunen mehr bauen dürfen. Es war nicht verboten. Aber es fehlte ihm der Reichtum in Gott. Und so wird der Mann, das ist das Fatale, so wird der Mann überhaupt nicht mit Namen genannt. Wir wissen gar nicht, wie der heißt. Gut, ist auch ein Gleichnis. Es wird auch nicht gesagt, was für einen Einfluss er hatte, wie berühmt er war, wie er hofiert wurde, in welchen Zeitschriften er alle stand und welche Ranglisten er ausfüllte und vielleicht oben an erster Stelle oder an dritter Stelle gewesen wäre. Das wird alles gar nicht erwähnt. Und der Mann hat nur einen Namen, nur einen einzigen Namen. Du Narr, du Narr. Und dann sagt Jesus, und er beendet die Geschichte und er sagt, so ist der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist in Bezug auf Gott. Es hat einmal jemand gesagt, es kommt nicht von mir, was im Angesicht des Todes nicht hält, hat auch im Leben nie gehalten. Fast philosophisch auch, ne? Aber stimmt. Denn erst im Angesicht des Todes merke ich, was mich im Leben durchgetragen hat. Und wenn ich im Angesicht des Todes alles verliere, kann ich nur noch verzweifelt sein. Wenn ich aber im Angesicht des Todes auf Jesus blicken kann und Frucht gebracht habe mit meinem Leben, mit dem, was ich bin und habe, für ihn und für seine Sache, ja, herrlich. Ein deutscher Philosoph, Jürgen Habermas, sagt, der Verlust der Auferstehungshoffnung hinterlässt eine spürbare Leere. Also wer das nicht hat, Auferstehungshoffnung, der ist arm dran. Und darum, ich möchte auch zum Schluss kommen, es gibt neben dem materiellen Reichtum, liebe Geschwister, gibt es einen geistlichen Reichtum und der bedeutet so unendlich viel mehr. Indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Also wissen Sie, schuldenfrei zu werden, das ist Reichtum, ja? Ohne Schuld einmal vor Gott zu stehen, das ist Reichtum. Und das schenkt uns das Blut Jesu Christi. Er vergibt uns unsere Sünden, all unsere Schulden oder einen anderen Vers. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn derselbe Herr von allen ist reich für alle, die ihn anrufen. Das ist keiner ausgenommen. Er ist reich für alle, die ihn anrufen. Wir feiern Abendmahl heute. Da wollen wir uns besinnen, nachdenken. Herr Jesus, danke, dass mir diese Sehnsucht erfüllt ist oder ausgefüllt ist, indem, dass ich dich kennengelernt habe. Und in dem Wissen der lebendigen Hoffnung, es gibt Auferstehung. Du kommst wieder, du wirst deine Gemeinde zu dir holen. Du wirst die Sehnsucht der Welt, die Sehnsucht der Schöpfung eines Tages stillen. Amen.
Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Norbert Lied sprach in einem ersten Teil zu Ihnen zum Thema Die Sehnsucht des Menschen. Möchten Sie die anderen Botschaften dieser Predigtserie ebenfalls hören? Sie können bei uns einzeln als übliche CDs oder alle zusammen auf einer MP3-CD bestellt werden. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltung des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie bitte dran.
Und hätt ich alles, was ich wünschte, und schien mein Leben voller Glück, und käm Versuch und gar käm Leiden, zu wem errüt ich dann den Blick, wo eilt mit meinen tiefsten Schmerzen, mit der verborgenen Not ich hin. Gott, lass mich immer Heimweh haben, wenn ich nicht nahe bei dir bin. Ja, lass mich immer Heimweh haben,